What's the song?
It's love.
It's love.
Und jetzt hat lacht. Es lacht.
Servus bei Es lacht. Ihr wisst, ich bin in meinem Herzen ein totaler Sonnenschein. Naja. Also, wenn ich mich in der Schulzeit zwischen einem Eichendorff-Gedicht und einem Trakl-Gedicht entscheiden habe müssen, dann ist die Wahl immer auf den Trakl gefallen. Und es ist nach wie vor so, dass ich, sagen wir mal, die Zukunft immer eher düster zeichne, für mich selber privat. Und ich ja irgendwie Angst habe vor dem, was passiert. Und schon seit ich eigentlich mit meinem zweiten Kind schwanger war, 2015 war das, immer wieder sage, wir sind doch jetzt momentan in so einer Endzeitstimmung wie im Expressionismus oder in der Weimarer Republik. Und neulich nach einem Auftritt in Straubing hat das auch jemand zu mir gesagt. Er hat gesagt, dass mein ganzes Programm so wirkt, dass er sich überlegt hat, es stimmt, wir sind gerade in einer Stimmung wie in der Weimarer Republik. Und dabei habe ich das gar nicht so im Programm drin, aber das war einfach der Gedanke, der ihm dann gekommen ist. Und dann haben wir gedacht, boah, krass, Eva, du bist echt ganz schön negativ momentan. Aber es passieren halt auch unfassbare Dinge. Man muss bloß mal nach Australien schauen und überhaupt die Flüchtlingsbewegungen anschauen, in Iran anschauen. Es sind auch so viele Sachen, die man einfach nicht mehr so einfach begreift und nachvollziehen kann und auch nicht mehr verarbeiten kann. Umso schöner, wenn man dann Leute trifft, die einem nach einem fünfminütigen Gespräch schon irgendwie mehr Hoffnung geben wie 8 Bier. Wobei, ich weiß nicht, ob ich nach 8 Bier noch Hoffnung habe. Nach 8 Bier liege ich einfach irgendwo. Und einer dieser Personen, die das sehr gut kennen, ist der Michael Buscheuer. Und der hat einfach schon so viel dermaßen gute Sachen auf die Beine gestellt und gerissen. Und für nicht bloß für uns als Gesellschaft gemacht, sondern auch für sich und für ganz viele Leute, die auf Hilfe angewiesen sind. Und ich habe so einen Respekt vor diesem Mann. Ich war so glücklich, dass er sich halt Zeit genommen hat für mich. Und wir hatten einen sehr begrenzten Zeitraum. Es hat trotzdem für eine gute Folge gereicht, finde ich. Aber ich hätte da jetzt auch nur 2 Stunden mit einem sitzen können und mit einem reden. Und ich glaube auch, dass ich unbedingt einmal zu so einer CI-Veranstaltung hin muss. Und ja, ich möchte das unterstützen. Ich bin kompletter Fan. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gespräch mit Michael Buscheuer. Wir waren am Anfang per Sie, aber ich glaube, hintraus haben wir uns dann ab und zu geduzt. Ja, es geht manchmal schleichend. Und ansonsten hört es halt im Hintergrund das 12 Leiten und deswegen muss ich jetzt ganz dringend aufhören und Mittagessen, weil die Konstanten im Leben sind ja wahnsinnig wichtig, weil sonst haut es ja gar nicht mehr hier mit der Eigenmotivation und mit dem positiven Outlook in die Zukunft. Wobei ja, mir das Gespräch halt eigentlich gereicht hat. Ich glaube, jetzt bin ich einfach mal wieder 4 Tage mindestens in einer Stimmung, dass ich mir denke, wir können in Regensburg einfach wahnsinnig viel Schalwanz auf die Beine stellen. Und wenn es in vielen Städten passiert, dann kann das ja noch was werden mit der Zukunft vielleicht. Und mit so einer guten Gesellschaft. Und noch ganz zum Schluss, während ich 2 Minuten im Auto gesessen bin und auf meinen Gesprächspartner gewartet habe, sind, glaube ich, 5 Autos gekommen und haben Hilfsgüter für Samos abgegeben. Und zwar nicht ein Deck, sondern ganze Riesentaschen voll. Es wird ja die ganze Zeit sortiert. Man kann ja bis Ende Januar was abgeben. Ich habe es ja in meiner Insta-Story schon erzählt. Also, das kommt auch im Podcast. Kommt's vorbei. Und ich kann euch eins sagen, solange das so ist, dass sich die Leute so engagieren, ganz privat und einfach nur so einen Funken Empathie und Mitgefühl im Leib haben, solange wird das schon noch alles irgendwie gut ausgehen. Ja, ach Gott, war das jetzt pathetisch. Ich höre jetzt auf zum Reden. Viel Spaß beim Interview. Servus. So, ich bin halt ein bisschen heiser. Im Osten von Regensburg, Industriegebiet, würde ich sagen. Und mir gegenüber sitzt der Mo, den man in letzter Zeit sehr häufig in den Medien sieht. Vielleicht stellt er sich mal kurz vor.
Ja, hallo, ich bin der Michael Buscheuer und bin gerade mit Samos beschäftigt.
Genau, da wird wahnsinnig viel angeliefert. Also ich habe jetzt gerade schon ein bisschen falsch parkt gehabt und dann schon alle, nein, da geht es halt so zu. Und wie ich draußen gestanden bin, das waren 2 Minuten, waren glaube ich 4 Autos da, die was angeliefert haben. Also manche auch bloß ganz schnell. Vielleicht einmal kurz zu der Nothilfe für Samos erst einmal. Wie ist da dazu gekommen?
Ich hoffe erstmal, du hast den Schlüsselstecker lassen, weil die Situation ändert sich auch alle Minuten und dann muss das Auto auch noch weg. Wie ist das gekommen mit Samos? Ja, tatsächlich ganz, ganz blöd hergegangen. Ich hab was gelesen von einer Wienerin. Und die Wienerin, die hat mal gesagt, jeder kann helfen, jeder jedem. Und der Satz, der ist über Nacht so in mir reingesessen, das ist die Ute Bock, die das gesagt hat. Die Bock ist eine Flüchtlingshelferin gewesen in Wien, die sich zeitlebens durchgesetzt hat gegen Bonzen, die ganzen Flüchtlinge da gar nicht haben wollten, das Geschwerl. Und die Frau Bock hat sie im genauso derben wienerischen Ton zurück gemeldet. Und die Frau Bock hat das gesagt, mal. Das ist vor einem Jahr gestorben. Jetzt ist der Satz so eine Nacht in mir gegoren und am nächsten Tag in der Früh vor dem Frühstück habe ich dummerweise irgendwo von dieser Situation in Lesbos, Samos und so weiter gehört. Entschuldigung. Und dann ist mir das so tief eingegangen, dass ich das nicht, ich konnte den Gedanken nicht loswerden den ganzen Tag, dass bei uns in Europa jetzt bewusst Leute da im Trick flackern lassen werden, damit sie andere abschrecken, damit ja nicht jemand auf die Idee kommt, das ist in Griechenland schöner als in der Türkei. Und das hat mich einfach nicht mehr ausgelassen. Ich habe mir gedacht, das kann nicht sein, dass man hier verhandelt über 7000 Kinder, darf man sie nehmen, darf man jemanden besser behandeln oder muss er unbedingt saufen, ist das wirklich so, muss das sein. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das ist nicht mein Weihnachten so, das geht nicht. Dann habe ich mit Familie gesprochen, ob man da schnell zu Weihnachten noch was anstiften. Und so haben wir es gemacht. Der Gedanke war, wir finden irgendwie in diesem reichen Regensburg einen Container für eine Hilfslieferung und den schicken wir dann da runter. Ja, und dann ist alles ein bisschen anders gekommen. Dann ist erstmal am 24., 25., 26. gar nichts passiert. War ganz ruhig. Bin dann mit meiner Familie, also wir sind zusammen in Weihnachtsurlaub gefahren, nach Prag 4 Tage. Und dabei ist daheim voll der Punk abgegangen. Das ist durcheskaliert, haben wir gesagt. Es sind Fahrzeuge am Hof gestanden, bis sich keiner mehr bewegen hat können. Es sind Fahrzeuge vor dem Gelände auf die Bahngleise gestanden und Polizei ist gekommen. Und es ist rundgegangen wie narrisch. Und die Leute haben angeliefert und angeliefert und angeliefert. Und dann haben dieselben Leute, die angeliefert haben, auch gemerkt, dass das so nicht weitergeht, dass sie selber auch mit anpacken müssen. Und dann haben die mit sortiert. Und dann ist angeliefert und sortiert und alles gleichzeitig gelaufen in einer totalen Eigendynamik. Die Leute haben sich selber gefunden und haben selber zusammengearbeitet. Und das Ergebnis war so toll, diese Lawine, dieser Schneeballeffekt, dass wir den einfach auch nicht stoppen wollten. Haben wir gesagt, ja gut, wenn das so gut läuft, wenn da Leute Geld geben und Leute Kleidung geben und wenn auch die Regensburger Firmen da im Hafen alle sofort sagen, ja, ich gebe einen Container, ich gebe einen Lastwagen, hey, das ist eine gute Geschichte, ich stelle eine Halle zur Verfügung, dass du da sortieren kannst, dann kann man doch nicht aufhören. Dann muss man weitermachen. Und so ist es jetzt, dass mittlerweile wir heute etwa beim 10. Lastzug angekommen sind, der fertig gepackt ist und der da runtergeht. Das ist ein ganz ein wundervolles Ergebnis. Jetzt haben wir verlängert, haben gesagt, wenn das nicht aufhört, wenn die Leute bis jetzt so viel geben und wollen das auch, ohne dass man weiter bettelt, dann können wir doch nicht als Bindeglied aufhören. Da unten gibt es immer noch Leute, die wirklich Hilfe brauchen. Da gibt es immer noch Organisationen, die sagen, ja bitte schickt uns auch einen Container, bitteschön. Wir können das verwerten, wir können das ausgeben, wir schaffen das. Und hier gibt es Leute, die sagen, ja, wir sind bereit, wir spenden. Und wir als Bindeglied können jetzt nicht schlapp machen. Deshalb ziehen wir im Januar auf jeden Fall noch durch. Dann schauen wir weiter.
Und die Leute, die da unterstützen, sind ja alles Freiwillige, weil da ist ja nebenbei läuft ja hier nur ein Betrieb. Also es ist ja nebenbei auch nur so, dass da was gearbeitet wird und der Geld verdient wird und dann ist da nur die Hilfsaktion dabei. Das stelle ich mir so vor, als gäbe es da wahrscheinlich Reibungen oder es wäre das alles ein bisschen schwierig.
Ja, nebenbei läuft der Betrieb, ist ganz witzig. Das stimmte zumindest die letzten 2 Wochen. Und jetzt ist aber Weihnachten vorbei. Jetzt ist der Weihnachtsurlaub vorbei. Ab Montag ist das Ende. Und dann hört auch die Toleranz unserer Mitarbeiter auf, die ständig zwischen Kisten schleppenden Spendern mit dem Stapler fahren müssen. Wir haben das ein bisschen ausgegliedert. Wir haben jetzt geschaut, dass die Sortiererei wo ganz woanders läuft und dass das Thema hier bei uns im Betrieb kleiner wird, sodass sich eben kein Konflikt aufbaut, auch kein Interessenskonflikt. Unsere Mitarbeiter sind Gott sei Dank sehr, sehr engagiert, arbeiten selber teilweise mit. Und ja, und Unterstützende liefern selber auch Zeigo. Insofern passt doch, kommen wir
Ja, super. Und gibt es kritische Stimmen nicht so im Hinblick auf,
mal.
ja, wo kommt das hin? Kommt das da sicher an? Weil wir wissen ja, es gibt ja nichts Beschisseneres, wie wenn Spenden dann irgendwo ewig auf Konten liegen oder irgendwie irgendwelche Hilfsgüter letzten Endes im Secondhand-Shop irgendwo auftauchen. Oder gibt es ja auch diese ganzen negativen Sachen? Können Sie das gewährleisten, dass das auch wirklich da ankommt, wo es ankommen soll?
Naja, das ist immer ein schwieriges Thema, aber nicht, weil irgendjemand schlampig arbeitet, sondern weil Flucht und so Themen einfach eine brutale Dynamik haben. Also wenn wir jetzt unsere Listen abgleichen, was muss in so einen Container rein, mit dem, was die Leute vor Ort brauchen, dann ist das vielleicht 2 Wochen später schon anders. Ein kleines Beispiel, auf einer Insel steht das UNHCR und hat tausende Zelte. Hat aber noch keine Genehmigung, die Zelte aufzubauen. Solange das UNHCR keine Zelte aufbauen darf, ist jeder vor Ort froh, wenn er einen Planenfetzen oder ein Tipi oder irgendwas kriegt, was einen Regen abhält. In dem Moment, aber in der Minute, wo das UNHCR die Freigabe hat, Zelte aufzubauen, sind alle Zelte, die auf die Insel angeliefert worden sind, passé. Damit muss man leben. Also es gibt einfach auch Reibung und Schwund in so einem Thema. Wer das vermeiden will, das ist lächerlich, das geht einfach nicht. Auch mit Spenden ist es so, man muss versuchen, diese Spenden genau, punktgenau anzubringen, aber das ist natürlich nicht einfach. Es ist nicht einfach, wenn jetzt jemand kommt und gibt 1000 Euro, dass man die 1000 Euro genau, punktgenau angibt und wenn jemand oder wenn 100 Leute kommen und geben 3000 Euro, dass man das Gleiche genauso punktgenau abgibt und in Leistung umsetzt, ist nicht einfach. Aber wir tun unser Möglichstes und stehen dafür auch gerade. Also für jeden Euro und für jede einzelne Kiste stehe ich gern gerade.
Und wie schafft man das, wenn man das jetzt selber so organisiert? Also man ist im Familienurlaub in Prag und dann geht es daheim so ab. Und man am Weihnachten erreicht man ja eh schon meistens am Zahnfleisch. Also beflügelt man da die gute Tat oder einfach auch der gute Grund, warum man das macht? Oder ist es dann manchmal schon so, dass man sich denkt, okay, ich bin jetzt gerade wirklich am Ende meiner Leistungskraft.
Nein, im Gegenteil, also ich laufe gern zur Höchstform auf, wenn der Druck steigt und mir macht es auch Spaß. Das Schwierige dabei ist höchstens, dass man die ganzen Leichenarbeiten, so die sie übers Jahr ansammeln, die macht man einmal an Weihnachten weg. Ich zumindest, so irgendwelche alten Kamellen wieder regeln und das feiert man das Jahr, das ist ein bisschen schwierig. Das heißt, mein Neustart in das Jahr beruflich ist vielleicht nicht ganz so angenehm. Aber ansonsten ist es das schönste Weihnachten, das ich mir vorstellen konnte, weil wir haben ja die Zeit mit Familie sowieso und ich durfte die Aktion jetzt auch mit meiner Familie machen. Alle sind dahinter. Mein kleiner Bruder hat sortiert und meine Tochter hat sortiert und jeder ist engagiert und meine Frau bringt sie ein und meine Eltern und alle Geschwister. Das ist ja eh ein wunderschöner familiärer Kreis und wenn man es dann auch noch wirklich im echten weihnachtlichen Sinne verbringen darf und aus der Untätigkeit herauskommt, die auch verletzend ist, dann ist das Schönste, was man sich vorstellen kann.
Und wie geht es dir mit, also weil ihr macht ja ganz viel über Social Media, ihr habt ja praktisch über Facebook angefangen, also so habe ich jetzt auch von SpaceEye gehört, dass dieses Social Media Marketing mit Videos, mit Aufrufen, da kommt ja auch viel Scheiß rein. Also da kommen ja auch viel irgendwelche Hater einer oder irgendwelche Leute, die dann irgendwelche Parolen schwingen. Lest ihr sowas, filtert ihr sowas oder macht ihr einfach irgendein Ding und kümmert euch da nicht so drum?
Ja, das Zweite. Also man muss natürlich hören, was jemand zu sagen hat. Man muss natürlich selbstkritisch sein und man muss auch Kritik von anderen annehmen. Es wäre vermessen, wenn man nicht hört, was der andere sagt. Aber am Ende des Tages ist es auch so, dass man selber wissen muss, was man will und selber sich dafür rechtfertigen muss, was man tut. Und dann sind diese Stimmen irrelevant. Das ist egal. Und besonders in dem Thema, wenn wir jetzt Menschen in einem anderen Land helfen, dass sie nicht frieren. Wer dagegen etwas hat, der hat sich mit seiner Meinung so weit disqualifiziert, dass man eigentlich höchstens sagen kann, Mensch, du magst nicht mal zum Arzt gehen. Vielleicht hast du irgendein Aggressionsproblem oder so, aber du hast da deine Meinung ist da nicht angebracht. Mhm. Und insofern ist das eigentlich gar nicht unser Problem. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, ein Riesenproblem, dass die Leute nichts tun für die Gesellschaft, dass die eine Riesenfresse haben und einen Riesenwind machen. Und die Leute sich wirklich über Jahre hinweg redlich bemühen in alle möglichen Organisationen, dass das alles funktioniert, insbesondere in der Flüchtlingsgeschichte, die ganzen Verdienste haben, die sind angemessen leise und die sind angemessen sachlich, werden übertönt von irgendwelchen Penner, die einfach zu laut sind. Das ist schade. Das beziehe ich aber nicht auf den kritischen Teil der Gesellschaft, sondern auf den kreislich lauten.
Mhm. Ja. Und wie ist es dann für uns selber, wenn man so das Gesicht von sowas ist? Also man geht ja raus, also sie stehen ja total voll in der Öffentlichkeit und sind in den Medien und kriegen jetzt einen Preis, glaube ich, in München. Das muss man ja dann auch einfach abkennen, dass man sagt, ich stelle mich da jetzt wirklich hin und ich bin das Gesicht dafür. Es ist ja auch nicht jeder dafür gemacht. Ist das einfach gegangen oder war das eher schwierig?
Ja, das muss man abkennen, das stimmt eben nicht, sondern da muss man berufen sein dazu.
Ja.
Wenn das eine Last wäre und wenn das schlimm wäre, ja, dann würde ich es wahrscheinlich nicht machen, weil dann macht man es vielleicht auch nicht gut. Mhm. Und mir liegt das scheinbar. Ich mag das auch gern, ich rechtfertige mich gern, ich bin gern voraus und erkläre uns. Und das ist schon der Part, der mir auch liegt. Und dann ist das keine Last, sondern eher der positive Teil. Mhm.
Und ihr macht ja total viel Aufklärung. Ihr habt daheim da so Bierfützel vom Spital, von CI. Und ihr wart jetzt auch im Raven, habe ich vor kurzem mitgekriegt. Ihr macht ja so ganz viele so kleine Veranstaltungen, wo ihr das alles erklärt, was ihr macht. Was kommt bei solchen Veranstaltungen raus? Und wenn man sieht, dass da Veranstaltung ist, was erwartet man, wenn man hier geht?
Ja, ich habe da sehr hohe Erwartungen. Also Sie müssen wissen, ich mache ungefähr so 50 echte Vorträge im Jahr und darüber hinaus noch viele kleinere Sachen. Und von diesen Vorträgen sind die allermeisten sehr ausführlich für Menschen, die sowieso schon vorher eine gewisse Themenkenntnis hatten und eine gewisse positive Grundeinstellung den Menschen gegenüber, die auf Flucht sind.
Mhm.
Und für die ist das nur weitere Bildung. Das ist ein bisschen schade sozusagen, weil wir haben ganz viel gesellschaftliche Spaltung und die überwindet man nicht, indem man eine Seite immer weiter schult. Das ist zwar nichts Schädliches, weil ich tue die Leute nicht aufpeitschen und ich tue die Leute nicht radikalisieren, sondern es geht tatsächlich ein bisschen um Bildung und um Diskussion. Aber es hilft nichts, wenn die eine Seite fachlich immer besser wird und immer klarer wird und die andere Seite stehen bleibt. Wir müssen Gesellschaft zusammenhalten, wir müssen Gesellschaft auch wieder zusammenführen. Und dieses Thema Flucht, das wurde teilweise auch ganz bewusst als Spaltkeil in der Gesellschaft eingesetzt. Das wurde eingesetzt für Wahlthemen, um zu polarisieren oder um Menschen zu gewinnen über Polarisierung. Und es wird auch benutzt, um Europa ein bisschen zu schwächen, indem man Europa polarisiert und die Gesellschaft spaltet. Das ist sehr schade, das darf man nicht zulassen. Mhm. Das ist noch viel schlimmer, wie ein Rechtsruck. Weil in unserer Verfassung und in unserer Hymne, da heißt es nicht rechts oder links, sondern heißt es Einigkeit. Das Wichtige ist erstmal die Einigkeit, dass man grundsätzlich am gleichen Strang zieht. Und mein tiefes Bestreben ist, diese gesellschaftlichen Gräben kleiner zu machen. Ich habe zwar rote Linien, ich habe ganz scharfe, klare rote Linien, aber ich stelle mich sehr gern kritischen Fragen. Und ich unterhalte mich sehr gern mit kritischen Leuten. Und ich muss nicht haben, dass mich jeder mag und dass das jeder alles toll findet, was ich mache. Mhm. Aber ich erwarte, dass man sich dann vernünftig darüber auseinandersetzt und dass man kämpft miteinander. Und das fehlt, also das Auseinandersetzen der großen Mitte, die ein bisschen rechts und ein bisschen links geteilt ist. Mhm. Diese große Mitte müssen wir zusammenführen. Die extremen Flanken, irgendwelche Nazis und irgendwelche Linksextremisten, die gewaltbereit sind, und so, das bringt man nicht zusammen. Und das muss man auch nicht in der Gesellschaft unbedingt in den Kern bringen. Oder vielleicht funktioniert das auch nie. Aber dieser große Kern der Gesellschaft, die 95%, die eigentlich auch gleicher Meinung sind, mehr oder weniger, die müssen wir mehr und mehr zusammenhalten. Mhm. Da würde ich mir wünschen, dass man mehr und mehr Formate findet, wo man Menschen da hinbringt, die nicht so zusammenkehren. Die Bierfilzl-Aktion, die Sie angesprochen haben, war genau so eine. Da haben wir gesagt, wir machen eine Werbung, die heißt nicht erstmal pro Flüchtling oder Flüchtlingshilfe, sondern das war eine mehr oder weniger Themen- oder wertungsfreie Werbung, Flucht. Und trotzdem sind eigentlich fast nur Leute gekommen, die sowieso dem Thema positiv nah sind. Mhm. Das ist ein bisschen schade, dass die anderen immer daheim auf der Couch sitzen bleiben. Mhm. Und wenn man jetzt halt versucht, Vorträge oder Fachdiskussionen mit beispielsweise CSU, CDU zu kriegen oder so erzkonservativen Vereinen oder dergleichen, da tut man sich ziemlich hart. Also wenn Sie mal einen Flüchtlingsvortrag in einem Fußballclub platzieren können, das ist dann schon fast eine Goldmedaille.
Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Mein Mann ist Fußballer. Aber wie ist das? Das hört sich für mich alles sehr Politik studiert. Also habe ich jetzt so ein paar Sachen erklärt, die Mitte der Gesellschaft mit den linken, rechten Flanken. Woher kommt das politische Interesse? Weil eigentlich sind Sie ja Unternehmer und auch diese Berufung, die Sie schon angesprochen haben, woher kommt das eigentlich? Also ist das schon immer da gewesen oder hat sich das irgendwie entwickelt?
Nein, das ist einfach wirklich so, dass das eine das andere gibt. Also ich habe vor 4 Jahren kein Interesse gehabt, außer meinem Betrieb und der Familie natürlich. Aber dann haben wir mit dem CIO angefangen, weil es notwendig war, wirklich einfach, weil man gemerkt hat, stopp, da läuft was völlig aus dem Ruder, da kann man nicht zuschauen, das geht nicht. Ich habe gemerkt, ich kann doch helfen, ich kann mit dem Schiff aufs Meer fahren und kann Leute da rausholen. So surreal das gleich klingt und so surreal das für mich auch nach 4 Jahren noch ist, wusste ich trotzdem, das ist im Prinzip möglich, dass man sich ein Schiff besorgt und mit dem Schiff hinfährt. Und wenn man das gemacht hat, dann folgert sich daraus irgendwie ein Thema nach dem anderen. Was ich mir vertraut gemacht habe, dem bin ich verpflichtet. Mhm. Und so kommt man aus dieser Mühle gar nicht mehr raus. Wir haben Seenotrettung gemacht und auf einmal wird diese rein humanitäre Geschichte politisch verwendet und wird man zum Spaltkeil in der Gesellschaft benutzt. Wir haben die Gesellschaft nicht gespaltet, aber wir wurden wirklich direkt benutzt, um die Gesellschaft zu zerhacken. Und man will das nicht. Ja, dann muss man aber auch dafür einstehen, dass man sagt, Moment, ich will das erklären. Ich bin hier nicht jemand, der auseinandertreiben will. Wir wollen gar nicht ganz Afrika nach Europa bringen. Wir haben keine politische Agenda. Und das geht eben nur über Bildung. Wenn die Leute die Zusammenhänge alle mal hören und erfahren und verstehen, dann sind sie auch nicht mehr der Meinung. Also es ist wahnsinnig viel zu tun im Thema Bildung, weil jeder besitzt eine Meinung und hinter dieser Meinung sollte halt immer eine Bildung stecken, eine Ahnung über das Ganze, dann wird es rund. Und das fehlt einfach. Wer weiß schon über Libyen? Ich weiß ja auch nichts über Syrien. Ich habe auch keine Ahnung von Afghanistan und weiß Gott was. Und wenn man das nicht hat, dann verfällt man ganz schnell in irgendwelche Klischees oder in Phrasen und dann driftet man ab und akzeptiert populistische Sätze. Und das muss aus unserer Gesellschaft raus. Leider wurde der Populismus so groß. Das ist schade. Das verantworten viele Akteure, die Politik, die Leute, die auch aktiv Spaltung betreiben, das darf man nicht vergessen, die zeigen sich nicht so gern. Und auch die Bevölkerung, die das einfach hinnimmt, die einfach mit so einfachen Sätzen lebt. Und jetzt sind wir in so einer Situation, dann müssen wir auch halt die Energie aufwenden und gegensteuern. Und das Gegensteuern sind nicht andere Populismen, sondern das sind sachliche Kämpfe und Diskussionen.
Mhm. Ich bin auch immer ganz erstaunt, wie schnell die Leute mal zu politischen Experten werden. Und ich, Depp, habe mich da durch 6 Semester Politik an der Uni Regensburg durchgelesen. Bin immer noch nicht gescheiter. Jetzt weiß ich bloß, dass ich es nicht weiß, so ungefähr. Die anderen wissen es sofort. Und wie gründet man Seenotrettung trotz allem? Weil das hört sich jetzt so an, als hätte man Gedanken und am nächsten Tag war das Schiff quasi auslaufbereit. Aber das ist ja nicht so einfach. Ich meine, wie sind Sie da umgegangen?
Ja, ich kann Ihnen das sagen. Stehen Sie mal auf. Ja, jetzt machen Sie mal einen Schritt nach vorne.
Ah ja, okay.
Genau. Und genau so geht es los, um nichts anderes. Und dann funktioniert das oder nicht. Das funktioniert nicht immer alles, was man will. Aber es funktioniert ganz sicher nicht, wenn man nicht erst aufsteht und nicht erst den Schritt macht. Und das muss man halt riskieren. Das muss man halt auch tun. Da muss man da dafür einstehen, dass das mal schief gehen kann. Mhm. Und das ist jetzt hier so die vierte Aktion in Folge, die wir die letzten 4 Jahre auflegen. 3 haben funktioniert, das vierte noch nicht. Mein, dann muss man halt mit einem Misserfolg auch mal leben. Mhm. Das ist wie beim Fußballspielen. Man geht aufs Feld und es wird noch einer gewinnen. Das weiß man vorher und trotzdem macht das Spiel Spaß.
Ja.
Und da ist es genauso, wenn man nicht losläuft, dann wird man den Punkt nicht holen.
Mhm. Und haben Sie vorher schon Erfahrung mit Seefahrt gehabt oder irgendwas, mit Schiffen, mit den ganzen Sachen? Weil ich meine, wir sind ja da, gut, Donau ist in der Nähe, aber wir sind ja relativ wenig nautisch unterwegs.
Ja, wir sind ungefähr am weitesten von jedem Meer entfernt in Deutschland, in Europa. Ja. Das stimmt, aber ich habe ja gesagt, auf der anderen Seite sind wir durch die nördlichste Stadt Italiens und damit passt es irgendwie auch. Damit haben wir doch einen Adria-Anschluss. Nein, ich bin nicht einmal ein Hobbysegler, ein Feriensegler, schlechter. Und so sind wir auch dazugekommen. Wir haben gedacht, Mensch, wir haben auch eins von diesen weißen Segelbooten. Da liegen 40 Jahre alt, aber hochseetauglich. Pff, da könnte man doch mit dem alten Boot da hinfahren und Leute suchen und melden. Mhm. Das war der Ursprung.
Ah, okay.
Und dann war das Boot schon unterwegs. Wir haben das schon runtergesegelt und letztendlich haben die Leute, die dann aber dazugekommen sind zum Verein, die dann eine Ahnung gehabt haben, ein Kapitän zum Beispiel, der Wolfgang Sundtrupp, ein Regensburger Kapitän AD, große Fahrt, der war auf der ganzen Welt und hat Container gefahren und so, der hat gesagt, Michael, nein, das mit dem Segelboot, das wird nichts, du hast da eine gute Geschichte vor, aber du hast das schlechte Werkzeug. Entweder du besorgst ein gescheites Werkzeug oder wir hören auf. Und dann ist man eben, wie angesprochen in diesem Hamsterrad, dann muss man ein Schiff liefern oder das Ganze stirbt wieder. Mhm. Und dann haben wir halt das Schiff geliefert. Mhm. Aber meine ganze maritime Erfahrung war null oder gegen null. Und von Libyen habe ich so wenig gewusst wie von Tadschikistan. Ich wusste, es ist irgendwo im Mittelmeer. Und ich habe das erste Jahr, habe ich glaube ich, Libyen falsch geschrieben. Ich habe keine Ahnung, was da abgelaufen ist. Und das hat mich aber auch nicht jetzt interessiert, sondern interessiert hat mich, wie kriegt man die Leute aus dem Wasser? Wie schafft man das, dass weniger sterben? Und dann bildet sich die thematische Kenntnis eher zufällig drumherum.
Und das Schiff besorgt dann über Spenden oder einfach vom privaten Geld dann erst einmal gemacht? Oder wie hat das funktioniert?
Erst einmal tatsächlich vom privaten Geld, genau. Wir haben gemerkt, entweder kommt jetzt schnell ein Schiff ran oder es ist vorbei. Und dann habe ich dieses Schiff angeschaut in Rügen im hohen Osten. Es war fünf Uhr auf die Nacht, es war Herbst, es war Gott sei Dank dämmerig. Da habe ich meine ganze Fachkenntnis eingebracht und habe nach einer Dreiviertelstunde Schiffsbesichtigung im Dämmerlicht das gute Stück gekauft. Es war auch gut, dass ich keine Ahnung habe, es war auch sehr gut, dass Dämmerlicht war, sonst hätte ich das nie gemacht. Ich habe es später furchtbar bereut, ganz schlimm.
Oh Gott.
Aber es war gut, einfach das zu wagen. Ich habe da so ein Schlüsselerlebnis, darf ich kurz erzählen, als ich das Schiff gekauft habe, war man schon ein bisschen mulmig. Das ist so wie das erste Mal vom 10-Meter-Brett springen, aber das ist irgendwie auch pitzelig und positiv, gell? Und dann,
ich kragel da dann immer wieder runter.
Und dann weiß ich noch genau, dass ich eine WhatsApp-Nachricht abgesetzt habe. Wir sind Kutter. Und das war irgendwie ein schönes Gefühl, dass jetzt halt, dass man unwiderruflich das eigene Leben wegen Draht hat und das der ganzen Familie mit dazu. Das war auch schön. Und dann kam dieser Tag der Überführung. Wir haben das Schiff nach dem Kauf überführt. Da sind dann die ersten Leute gekommen, die eine Ahnung haben. Und die sind erstmal sehr zweifelnd auf dieses Schiff aufgestiegen. Der Wolfgang, der Kapitän, hat gesagt, Michael, steig da nicht auf. Ich steig auf so ein Schiff nicht auf. Und er ist dann doch aufgestiegen, Gott sei Dank. Sonst war es schon vorbei gewesen. Da war schon alles vorbei gewesen. Aber dann ist er aufgestiegen und dann sind wir losgefahren, haben das einen Tag überführt. Und während diesem einen Tag ist die Leute immer wohler geworden und die haben immer mehr Vertrauen zu dem Schiff gefasst und sind vom Maschinenraum auf die Brücke und hin und her und in jede Kammer und haben dann gedacht, ja, das ist doch ganz gut und das ist doch, ja, und da kann man schon und das kann man schon und die Leute wurden immer klarer und gefestigter in ihrer Meinung, dass das Schiff gut ist. Und ich durfte es zwar nicht zeigen, aber mir ist jede Stunde jämmerlicher geworden. Ich war am liebsten, wirklich, hätte ich mich weinend irgendwo ins Eck gelegt und ich habe mir gedacht, meine Güte, was hast du da angestellt? Was hast du da gemacht? Du hast ein Schiff gekauft, das du nicht fahren kannst, das du nicht finanzieren kannst, das du nicht entsorgen kannst, das jetzt in Rostock in einem historischen Stadthafen liegt, 850 Kilometer weg. Ohne Heizung, ohne jemand vor Ort, im Winter, wenn die Maschine friert, wenn ein Seeventil kaputt geht, mit Treibstoff an Bord, es war die Hölle. Es war wirklich, ich bin den ganzen Tag immer kleiner geworden und immer jämmerlicher und habe mir gedacht, nein, das war ein Riesenfehler, das, das ist brenzlig. Aber das Schöne ist, man darf auch selber mal schwach sein, weil da sind dann andere, die stark sind. Und wenn man die um sich hat, dann geht es auch wieder. Und dann habe ich gemerkt auf einmal, hey, ja, die sind ja verlässlich. Das ist ja nicht so, dass ich das alles muss. Und ich bin zwar verantwortlich für den Saukorn, aber die sind ja da. Und die machen ja. Und die stehen ja wirklich da stramm im Wind und halten die Fahne hoch. Und das hat dann geschafft, immer diese zweifelhaften Momente, die harten Momente und auch die Verantwortung denen gegenüber. Also man hat eine Verantwortung gegenüber sich selber, gegenüber der eigenen Familie, auch am Betrieb gegenüber und so. Aber man hat auch eine Verantwortung gegenüber dem Thema natürlich. Man hat entschieden, man hat beschlossen, das will ich, dann muss man es auch. Und man hat auch eine Verantwortung gegenüber den Leuten, die es machen wollen. Also die gesagt haben, ja, wir machen mit. Wir wuppen das Projekt. Auch den Leuten gegenüber kann man nicht sagen, oh, ich habe jetzt aber keine Lust mehr. Sondern da muss man dann das durchziehen. Man muss das irgendwo so gestalten, dass das, was man ihnen in Aussicht gestellt hat und das, was man ihnen abverlangt hat, auch da aufzusteigen, dass das einen Sinn macht. Und ja, so ist so ein Projekt am Ende eigentlich total verdonnert zum Erfolg, bis es massiven Misserfolg hat. Weil sie können gar nicht rückwärts. Sie gewinnen Spender und dann können sie ein Schiff kaufen. Wenn sie ein Schiff kaufen, brauchen sie aber Leute, die es fahren. Und wenn sie Leute gewinnen, wenn sie Leute anschließen, die sagen, wir fahren es, dann brauchen sie wieder Spenden und dann brauchen sie Organisation. Und solange das funktioniert, sind sie eben verpflichtet, dass sie es bestens weiter betreiben. Und das Ende kann damit aber leider auch nicht positiv sein. Sondern das Ende kann eigentlich nur kreislich sein. Aber auch damit muss man leben können, weil man macht es ja nicht fürs Ende, man macht es für den Weg. Und der Weg ist wundervoll. Wir haben 14.000 Leute aus dem Wasser gezogen. Wir versorgen jetzt Griechenland auf einmal 40.000 Flüchtlinge, jeden mit einem Paket, das 20 Liter groß ist. Also jeden ein schönes, großes Paketal. Das ist ein halber Umzugskarton pro Person für Leute auf griechische Inseln. Das ist so groß wie ein Care-Paket. Ja, das ist doch wert.
Ja.
Das ist doch auch wurscht, wenn dann mal was nicht so toll ausgeht. Es hat ja seine Blüte schon gehabt.
Mhm. Wahnsinn. Fährt das Schiff noch? Das,
Das erste Schiff, das Sie, es fährt das dritte oder das vierte, wie man es nimmt. Die Alan Kurdi fährt jetzt.
Mhm.
Die ist auch gar nicht mehr unter meiner Regie. Es gibt einen neuen Vorstand, es gibt neue Führungen und fährt sehr erfolgreich im Mittelmeer. Dort sieht es zwar sehr hart, weil die politische Lage sich so brutal geändert hat. Wir haben massiven Gegenwind überall im organisatorischen, also so im behördlichen Sinn. Und da ist das nicht ganz so einfach. Wir kriegen keine Informationen und wir kriegen nicht so leichte Auslaufgenehmigung und Einlaufgenehmigung und so. Aber die Alan Kurdi arbeitet hervorragend, glänzend, ganz tolle Leute. Und das alte Schiff, das steht jetzt aktuell in Hamburg. Und es ist ein Museum.
Mhm.
Es ist aber nicht nur ein Museum. Das Projekt heißt, das Schiff ist jetzt ein Projekt. Und das Projekt heißt Thinkboat. Und es ist wiederum ein eigener Verein. Und dieses Thinkboat, sehen Sie hier am Flyer, das sieht man wahrscheinlich jetzt nicht so gut in Audio. Dieses Schiff soll eben diese gesellschaftlichen Gräben zusammenführen. Wir haben Stiftungen gewonnen, die an Bord politische Arbeit machen. Also keine parteipolitische Arbeit, keine Pro-Flüchtlingsarbeit, sondern die Reibungsarbeit vollbringen, die Gesellschaft aneinander reibt und aneinander zwingt, politische Diskussionen zu führen und oder humanistische, wie auch immer man das will, gesellschaftliche, europäische Dialoge. Das heißt, wir halten Veranstaltungen ab auf dem Schiff, wir halten Konzerte ab, wir halten sowas wie Roundtables ab, wir halten Vorträge ab und Diskussionsrunden.
Cool.
Wir halten Gottesdienste ab und alles, was dazugehört. Und freuen uns auf Besuch in Hamburg im Harburger Schifffahrtsmuseum.
Cool. Das muss ich mir direkt mal anschauen. Jetzt mal einen Poetry Slam machen, jetzt bin ich dabei. Gott, ich habe so viele Fragen. Und wir haben nicht so viel Zeit. Die Familie so Buschheuer, die muss ja ganz eine besondere sein, weil also wenn jetzt ich, auch wenn ich den finanziellen Background hätte, wenn jetzt ich zu meiner Familie sagen darf, kaufe zum Schiff, dann weiß ich nicht, ob mich die immer grundsätzlich unterstützen daten oder ob da nicht sehr viele fragende Gesichter dann da warten und ob ich dann noch schlafen kann vor lauter Rechtfertigung. Das muss ja, ist das gewachsen oder war von Anfang an immer Rückhalt da und ein Vertrauen?
100% Rückhalt.
Mhm.
Und das ist auch wichtig. Es ist nicht nur Rückhalt, sondern erstmal geht ja die eigene Sozialisierung oder Sozialisation, wie sagt man das?
Sozialisation.
Sozialisation. Die eigene Sozialisation beginnt halt in der Familie. Und bei uns war das eigentlich schon normal, dass irgendwo ein Gammler mal geschlafen hat oder dass man irgendwie einen Punker beherbergt hat. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo man die eigene Wohnung nicht mehr betreten wollte, weil ein Punk bei uns gewohnt hat, der einen eitrigen Fuß gehabt hat. Das hat so Gott erbärmlich gestungen, dass man in die eigene Wohnung nicht mehr rein wollte. Aber es war eigentlich normal, dass man einmal für einen anderen was tut, was einem selber überhaupt keinen Spaß macht.
Mhm.
Und da hat man das ein wenig gelernt schon.
Mhm.
Und das war die mütterliche Seite mindestens und die väterliche Seite. Mein Vater hatte ein wahnsinniges Vertrauen in mich. Und das hat mir vom ersten Moment an, wo ich irgendwas selber habe machen müssen und dürfen, wahnsinnig geholfen.
Mhm.
Also es ist nicht so bewusst, das wird einem erst im Laufe der Zeit bewusst, aber als wir zum Beispiel ein ganz großes Schiff kaufen wollten, vor ein paar Jahren, vor 3 Jahren, da wollten wir ein riesiges Schiff kaufen. Also mit riesig meine ich wirklich riesig. Und viel zu groß für alles. Und da habe ich dann aus Spanien meinen Vater angerufen und habe gesagt, Dad, wir können jetzt da so ein Schiff haben, der ist schon in Renten gewesen da und arbeitet seitdem halt voll in der Firma mit, damit das alles funktioniert. Und habe gesagt, was meinst du denn? Ist das übertrieben, wenn ich das auch noch mache? Und er hat sicher eigentlich schon lange keine Lust mehr gehabt auf den ganzen Zirkus und hat gesagt, das wirst du schon mal. Das wird schon gehen. Und das ist ganz wichtig. Und daheim, bei meiner Frau, bei meinen Kindern, meine Kinder haben noch nicht so viel Mitspracherecht, die müssen halt mit, aber der Projektanfang war halt auch die Frage an meine Frau, was meinst du, sollen wir eine Seenotrettung im Mittelmeer gründen? Und meine Frau war schwanger und hätte jetzt natürlich sagen können, du hast wohl einen Vogel, spinnst du? Das ist der falsche Moment, jetzt nicht. Mit Kind und das ist einfach zu gefährlich, wenn da irgendwas ist. Und das war völlig in Ordnung gewesen. Aber meine Frau hat halt gesagt, das ist eine gute Idee. Und das machen wir miteinander. Und hat auch niemals gemaunzt, wenn halt einfach die Dinge jetzt mal nicht so zu ihren Gunsten waren, als Mutter mit letztendlich dann 3 Kindern. Und ja. Das ist wichtigst. Weil wenn sie so eine Idee haben und der Partner sagt, das ist eine gute Idee, dann können sie sich hinter dem Partner nicht verstecken. Weil manche Momente wünscht man sich fast, wo man sich selber schon ein Herz genommen hat und weiß aber, oh, das ist kritisch, da wünscht man sich fast, dass jemand sagt, das geht jetzt nicht, gib mir Ruhe, damit man es nicht tun muss. Aber Gott sei Dank haben wir zusammen in der Familie zum richtigen Ergebnis und zum eindeutigen Ergebnis gefunden. Dass meine Frau gesagt hat, ja, das machen wir. Und dann geht's los.
Cool, ja, das finde ich ja super. Also finde ich wirklich gut. Ist das irgendwie christlich motiviert auch ein bisschen?
Also wir sind alle sehr christlich erzogen, würde ich sagen. Meine Mutter war Religionslehrerin, evangelische, aber ich habe jetzt halt nicht, ich bin nicht der Ultragläubige und ich habe ein sehr christliches Weltbild, muss ich sagen. Ich habe eine klare Vorstellung, wie diese Gesellschaft funktioniert, wie man mit Menschen umgehen sollte und das hat christlichen Ursprung. Aber das, glaube ich, kann im Muslimischen genauso verankert sein. Oder, und am Ende des Tages sind es einfach menschliche Werte, die uns vermittelt worden sind, glaube ich. Meine Frau genauso. Meine Frau ist zum Beispiel jetzt gar nicht religiös, aber die hat die gleichen Werte und die decken sich wunderbar, punktgenau.
Wie ist so der Austausch mit anderer Seenotrettung? Da gibt es ja durchaus Sea-Watch und noch andere jetzt auch in Deutschland. Tauscht man sich da aus? Geht man da irgendwie gemeinsam vor? Ist da der Austausch weniger da, weil jeder so viel zum Tun hat?
Ja, freilich tauscht man sich aus, vor allem mischen sich die Leute auf. Sie müssen sich vorstellen, wenn jemand zum Beispiel jetzt Kapitän ist, dann fährt er mal bei der Organisation und mal bei der, wo halt der Urlaub auf das Thema, der Urlaub auf die eigene oder auf die Tätigkeit passt. Und so ist es mit vielen Leuten. Vielen Leuten ist es gar nicht wichtig, ob jetzt da Sea-Watch oder Mission Lifeline oder CI oder was auch immer draufsteht, sondern die wollen Menschen retten. Und bei uns ist es genauso. Wir haben zwar eine klare eigene Agenda, die sich sehr scharf abgrenzt, die sehr scharf definiert, Seenotrettung, Punkt. Und um mehr geht es nicht, rein humanistisch. Es geht nicht um wie scharf ist eine Grenze zu ziehen oder so. Und diese Agenda deckt sich jetzt, oder diese Satzung deckt sich nicht mit jedem anderen Verein genau, aber man tauscht sich sehr viel aus. Man arbeitet natürlich irgendwo zusammen und versucht zusammen den höchsten Erfolg zu erzielen. Ja, man wär schön blöd, wenn man das nicht nutzen würde.
Jetzt, wenn man, also man kann jetzt auf jeden Fall im Januar noch Sachen bringen für Samos. Hier in die Wiener Straße, glaube ich, oder?
Genau.
Und dann kann man auch, wenn man das unterstützen will, ja, Vereinsmitglied, glaube ich, werden. Man kann spenden. Ich habe am Weihnachten dieses Jahr für Sie auch gespendet. Man kann, glaube ich, T-Shirts kaufen, solche Sachen. Man kann aber ja theoretisch, wenn man jetzt nautisch unterwegs ist oder ein Pressebeobachter oder solche Sachen, auch mitfahren. Wie kann man denn dieses ganze Projekt insgesamt unterstützen?
Oh, da gibt es so vielerlei Wege. Das Grundlegende ist, dass man will. Und wenn man will, dann gibt es einen Weg, so so ein Projekt zu unterstützen. Also Seenotrettung kann jetzt vielleicht nicht jeder machen. Es gibt Leute, die nicht mehr gut gehen können, die haben ja vom Schiff nichts verloren, gell? Mhm. Und es gibt Leute, die nicht rechnen können, die sind dann vielleicht nicht gut geeignet für Schatzmeister oder dergleichen.
Das war jetzt eher.
Aber jeder findet seinen Platz in so einer Organisation. Und wir freuen uns, wenn jemand erstmal will und dockt an. Mhm. Und kommt mal vorbei. Ich sehe, er hat ein Büro in Regensburg da. Und da gibt es ein regelmäßiges Plenum, da kann man hingehen. Und dann muss man mal schauen, wo da was geht. Sie erlebt von Anfang an von Menschen, die sehr selbstständig agieren können, die sehr selbstständig Dinge auch fertig machen können, die einfach wenig quatschen und viel machen. Und wenn man die Eigenschaft zumindest in einem bestimmten Bereich besitzt, dann ist man da super angebracht. Und wenn man auch jetzt beispielsweise gar nicht so in der Gruppe arbeiten will, sondern allein, selbst dann finden sie Tätigkeiten. Und ich kann zum Beispiel empfehlen, wir sind ja eigentlich nur als Ersatz da, also man spricht so viel über diese Seenotretter, aber eigentlich geht es gar nicht um uns. Wir sind nur da, weil sonst keiner da ist. Das große Thema ist immer noch, wo ist Afrika, wo ist Europa in dieser Seenotrettungsfrage? Und da kann ich nur empfehlen, zum Beispiel den entsprechenden Bundestagsabgeordneten von dem Wahlkreis mal anzuschreiben, hey, wie verhält sich das Thema? Wir wollen da Rechtfertigung, weshalb ist das so? Und ja, also es gibt da vielerlei Möglichkeiten, dass man sich einbringt.
Ja, und wo ist das Büro in Regensburg?
In der Adolf-Schmetzer-Straße. Finden wir auf unserer Homepage www.ci.org.
Okay, cool. Ja, weil da wird es gerade auch überlegt. Könnt ihr auch mal hinschauen. Ich bin zurzeit total angefixt auf das Thema. So, jetzt habe ich, weil der Podcast heißt ja Es läuft, weil ich davon ausgehe, wenn man das macht, worauf man Bock hat, dann läuft es irgendwann, wenn man das mit voller, also das hat mich jetzt wieder sehr bestätigt, wenn man das mit vollem Herz macht. Kann man sagen, dass momentan läuft bei euch? Ich denke schon, oder?
Ja, das ist Ansichtssache. Also erstmal denke ich positiv und ich würde sagen, es läuft. Mhm. Und wir haben aus unserer Position heraus mit fast allem, was wir jetzt so machen, immer einen sehr guten Erfolg. Mhm. Da kann man sagen, es läuft. Grundsätzlich machen wir aber das nur, weil andere sagen, nicht so laufen. Genau, also das ist relativ. So der deutsche Anspruch ist ein guter, der setzt schon immer so die Soll-Situation umher. So wie hat es zum Sein? Wie hat jeder Mensch versorgt zum Sein? Jeder hat ein Recht auf Leben. Also nicht fast jeder, sondern jeder. Und die heißt, jeder hat ein Recht auf Ernährung und jeder hat das. Und der Deutsche schaut da sehr kritisch. Und gerade alle Leute, die im Fluchtkontext tätig sind, die schauen sehr kritisch, Gott sei Dank. Mhm. Dadurch sehen sie aber immer die Probleme. Das ist so ein bisschen zweischneidig. Also die Leute, die in dem Thema tätig sind, sind auch schnell mal frustriert, weil sie sagen, jetzt so lange ackert man schon und ist alles so mistig. Und oft ist die Politik wirklich da nicht einfach, das muss man sagen. Auch wenn ich nicht so schimpfe, nicht immer auf Politik, aber es ist wirklich oft ein wenig madig. Mhm. Und dann wird man schnell mal frustriert. Man braucht beides. Man braucht diesen risikohohen Anspruch, den wir Europäer uns richtigerweise gesetzt haben. Wir haben Genfer Konventionen, wir haben Asylrechte, wir haben menschliche Vorstellungen, Menschenrechte, die wir durchsetzen wollen und müssen. Und gleichzeitig muss man auch ein bisschen sich umschauen und muss sagen, ja, okay, wir reißen uns in den Arsch ab. Und es läuft. Mhm. Genau.
Sehr gut. Ja, viele Leute haben Probleme mit der Beantwortung, weil sie Angst haben, dass gleich was Besseres herbeirät, wenn sie sagen, dass es gerade läuft, aber sehr gut. Und wenn wir jetzt in einem Jahr nochmal reden würden, ich habe jetzt ein bisschen den Anspruch, dass ich ein paar Gesprächspartner einfach nach einem Jahr nochmal besuche, was passiert dann? Also wie schaut es, egal welche der Organisationen, wie schaut die Firma Buschheuer, geht es einer selber, wie schaut das alles in einem Jahr aus?
Wie schaut es in einem Jahr aus? Also, ja, die wirtschaftliche Lage ist stabil. Ich gehe davon aus und hoffe, dass das noch ein bisschen so bleibt, auch wenn es vielleicht mal einmal wieder ein bisschen runter geht. Aber ich würde sagen, da geht es gut, das packen wir. Familiär tue ich alles, dass das so bleibt, weil wir auf Wolke 7 sind. Mhm. Wir haben wundervolle Umstände. Uns geht es einfach so richtig gut. Unsere drei Kinder geht es so richtig gut. Wir lieben uns und das soll so bleiben. Und mit den Organisationen CI wird dann nicht mehr gebraucht in einem Jahr, weil endlich die europäische Seenotrettung eingesetzt hat und wir können daheim auf der Couch flacker bleiben. Samos ist nicht mehr notwendig, weil wir irgendwelche Wege gefunden haben, die Europa sehr recht gibt, eine Grenze zu erhalten und trotzdem menschlich zu bleiben, weil man sich auf das Wichtige besonnen hat und mit den anderen geeinigt haben. Das Schiff CI wird dann schon entsprechend in einem Museum stehen, in einem Jahr langfristig und hunderttausende Leute interessieren. Und der Verein Space Eye, über den wir noch gar nicht geredet haben, der wird seine Monitoringarbeit im Mittelmeer gar nicht mehr brauchen, weil sie erfolgreich war, und wird ganz fleißig Flucht und das Thema Migration dokumentieren, weil Aufarbeitung auch ein wichtiges Thema in der Gesellschaft ist, ja. Auch wenn es oft gar nicht so angenehm ist, aber es wird dann arbeiten.
Und was machen Sie dann, wenn das alles eh läuft nächstes Jahr?
Ja, ich tue dann nichts mehr.
Okay, sehr gut. Das war ja zu hoffen. Jetzt, glaube ich, sind wir mit der Zeit leider rum. Aber eigentlich dachte ich jetzt nur kurz, weil wir es angesprochen haben, über Space Eye reden, dass man vielleicht da nochmal schnell Einblick geben muss, der Verein auch macht. Und da kann man ja auch unterstützen letzten Endes. Ne?
Ja, sehr gern. Space Eye ist ein bisschen eine komplexe Geschichte. Wir haben zwei Themen. Das macht schon nicht einfach. Das eine ist Monitoring im Mittelmeer via Satellit. Satellit und der Regensburger Maler, die haben technologisch nicht so viel gemeinsam. Deshalb tue ich mich da noch sehr hart, dass man das so richtig gut macht, dass das erfolgreich ist. Und das andere Thema vom Verein ist eben Dokumentation. Wir wollen humanitär, rechtlich und historisch Dokumentation anfeuern. Wir wollen, dass Menschen ihre Geschichten aufschreiben, dass es rechtssicher aufschreiben, dass sie es langfristig aufschreiben, weil jetzt ist das Wissen um viele Sachen und die Datenlage immens groß, aber es interessiert keine Sau. Es ist kein Interessent da, wenn ich einer jetzt erzähle, dass irgendwo 5 Leute auf einer Fluchtroute umgebracht worden sind, dann zucken sie mit den Schultern und jeder staut auch, weil es keinen Zuständigen gibt. Mhm. Aber das ändert sich. Später ist das Interesse da. In 5 Jahren oder in 25 ist das Interesse da und man fragt sich, was ist denn da eigentlich passiert? Was ist da mit der Gesellschaft passiert? Was ist da mit dem Staat passiert? Was hat da irgendjemand gemacht? Was hat der Schleuser gemacht? Und dann tauchen Fragen auf, wo ist mein Bruder geblieben? Wo ist meine Freundin geblieben? Meine Kinder, wo hat es die Hilfe verschlungen? Wo ist jemand beerdigt? Und die Fragen werden dann so im Laufe der Zeit, werden sie die aufkumulieren und werden mehr und mehr. Es dauert aber lang. Und das Wissen wird weniger und weniger. Und diese zwei gegenläufigen Kurven, zwischen denen wollen wir Brücke schlagen. Mhm. Und wollen jetzt dazu animieren, hey, das, was du weißt, das, was du auf dein Handy hast, das, was jetzt irgendwo rumliegt, du das bitte schon nicht verfallen lassen. Weil das brauchst du später. Oder das braucht der Spätzl später. Wenn du jetzt ein Video hast auf Social Media, in dem irgendwo gezeigt wird, wie einer da geschlagen worden ist, dann interessiert das jetzt keinen, das ist richtig. Aber das bleibt nicht so, sondern in 10 Jahren, in 25 Jahren ist das Video das, was der Familie wichtig ist, das Verstehen, was ist da passiert, was vielleicht hoffentlich irgendwann einen afrikanischen Staat oder Staatsanwaltschaft interessiert, damit man einen Verfolgungsdruck aufbaut, damit solche Sachen nicht mehr passieren. Irgendjemand interessiert es dann, weil das sind ganz wichtige Momente. Also wenn man sich mit Leuten unterhält, die eine Flucht waren, dann sind das die prägenden Tage, Monate, Jahre, Jahrzehnte in ihrem Leben, die Flucht. Das ist, egal mit wem sie reden, der so eine Historie hat, ist das lebensprägende Teilmodul. Und das ist genau das, was praktisch jetzt überhaupt nicht dokumentiert wird, weil keine Motivation da ist, keine Kraft, keine Ausrichtung. Die Leute können ja jetzt nicht gleich zurückschauen. Mhm. Aber das ist doch das Wichtige dann, wovon man eigentlich das Wissen erhalten sollte. Und das will unser Verein befeuern.
Und da braucht sie wahrscheinlich viel Freiwillige, so Juristen und Journalisten wahrscheinlich oder solche Berufsfelder. Was braucht sie da?
Da braucht man jeden, der eine Idee hat, wie kriegen wir dieses Wissen fixiert. Da braucht man Leute, die fit sind in Social Media. Da braucht man Leute, die fit sind in Datensicherung. Da braucht man Leute, die Historiker sind. Da kann man an jeden brauchen. Das Schwierige ist, anzufangen. In diesem Wahnsinn anzufangen. Das ist wie wenn man im Wald steht und beginnt mit Blätter aufräumen oder mit Blätter aufheben. Das erscheint im ersten Moment total sinnlos. Aber wenn man vorausdenken kann und wie man dann später rückwärts schaut, ist das so gar nicht sinnlos.
Es erinnert mich ein bisschen an Thomas Muckenthaler, mit dem habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht, der die Zwangsarbeiter dokumentiert und auch wie mit denen umgegangen worden ist und Morde nachgeht, die basiert sind an Arbeitern aus Polen und so weiter. Und der hat ja da auch zum Beispiel eine Tochter begleitet, die ihren Vater gesucht hat. Und er hat halt herausgefunden, dass der Vater in Cham zum Beispiel gehängt worden ist. Also das sind genau diese Fragen, die dann irgendwann einmal kommen. Wo ist mein Vater hier? Was ist mit dem passiert? Und ja, das finde ich gut. Das ist echt interessant. Jetzt will ich gar nicht mehr weiter aufhalten, weil ich glaube jetzt... Es ist perfekt. Auf die Minuten.
Es läuft und jetzt passt's.
Genau, wunderbar. Danke.
Vierte.
Servus.